Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online, at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
Nehmen wir schon auf?
Ja, klar.
Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
Hallo und herzlich willkommen zu Wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Heute mit einer super Sonderausgabe, weil zum ersten Mal seit 92 Ausgaben fehlt meine Partnerin, meine Frau, meine Betreuerin, die mir durchs Leben hilft. Diese Rolle hat jemand übernommen, den kennt ihr alle. Ich betreibe hier so eine Art Industriespionage bei ihm zu Hause. Hallo Ranga.
Hallo.
Ranga Yogeshwar, Wissenschaftsjournalist, der Wissenschaftsjournalist in Deutschland, hat mir sein Studio gezeigt und ich bin voller Neid. Lieber Ranga, du bist komplett hier produktionsfähig. Du kannst praktisch Fernsehen aus deinem Büro machen.
Ja, das macht riesen Spaß. Also auf dem Land zu leben und trotzdem ja in der Lage zu sein, mit dem Außen zu kommunizieren, das ist ja die große Herausforderung in heutigen Tagen. Also bei Kontaktsperre trotzdem noch den Draht zu den anderen zu bekommen. Ja, macht Spaß.
Das war dein ganz persönliches Corona-Ergebnis, eines jedenfalls, dass du irgendwann, hast mir das gestern gezeigt, du hast ein Schaukelpferd gebaut für deinen Enkel.
Ja.
Vor lauter Langeweile. Natürlich ohne Bausatz oder Anleitung, weil als alter Physiker hast du alles selber ausgerechnet.
Ja. Also das war wahrscheinlich tiefenpsychologisch zuerst einmal etwas, was ich merkte, nämlich, wir erinnern uns, das war so im März und eine Hiobsbotschaft nach der anderen. In meinem Fall, ich meine, ich verdiene mein Leben dadurch, dass ich Vorträge halte. Und eine Absage, eine Verschiebung nach der anderen. Also der Amerikaner sagt, it goes down the drain. Also da ging etwas nach unten. Und als Kontrapunkt fing ich an in meiner Werkstatt und sagte, okay, im Januar bin ich Großvater geworden und ich muss meinem Enkel ein Schaukelpferd machen. Das war konstruktiv. Das heißt, es gab irgendwann diese schöne Stimmung, dass ich unten im Keller mal wieder einen kleinen Schritt weiter kam im Bau dieses Schaukelpferdes. Also da ging es nach oben und dann ging ich die Treppe hoch. Man hörte Nachrichten und da hörte man, wie wieder alles nach unten geht. Mhm. Und dieses Gleichgewicht war sehr schön.
Man muss zu dem Schaukelpferd sagen, du hast wirklich vom Baumstamm bis zum fertigen Objekt alles selbst gemacht.
Ja, also das sind nicht Platten, die man irgendwo im Baumarkt kauft. Das war übrigens die größte Herausforderung gerade in der ersten Phase, weil, kommen wir mal an Holz, weil da war ja alles zu, aber zum Glück.
Du wohnst ja am Wald.
Ja, ich habe jetzt nicht die Säge genommen, aber ich habe einen befreundeten Schreiner und der hat so Planken, also das sind so dicke, man muss sich vorstellen, man hat einen Baumstamm und das Erste, was man macht, ist, man schneidet einfach so Scheiben raus. Das war der Ausgangspunkt und er hatte noch ein bisschen Erde und ich habe gesagt, okay, komm, verkauf mir ein bisschen was und das war the starting point.
So, und dann warst du mit dem Schaukelpferd fertig und hattest das Gefühl, es muss jetzt hier weitergehen. Und wie bist du auf die Idee gekommen? Ich war vor 2 Jahren schon mal hier und da war dieser Schreibtisch sehr aufgeräumt, aber da war nichts zu sehen. Wenn ich das heute sehe, du hast 2 Softboxen, also große, warme Scheinwerfer, 2 Kameras, ein super tolles Mikrofon, Steuerungsgeräte, du hast den ganzen Kram selber programmiert.
Ja.
Du bist schon ein bisschen nerdig, ne?
Bin ich total. Also wenn du jetzt meine Frau fragen würdest, würde sie dir wahrscheinlich in sehr ausführlicher Klarheit sagen, wie nerdy. Aber der Hintergrund ist, sind zwei Sachen. Das eine, ich wusste oder ahnte, gut, du kannst jetzt entweder noch ein zweites und ein drittes Schaukelpferd bauen und wie jeder von uns fängt man an aufzuräumen. Also nach vielen Jahren habe ich die Familienfilme sortiert oder all diese, ich sag mal, kleinen Baustellen angefasst, die bei jedem irgendwo liegen. Aber ich wusste, wenn ich jetzt so bleibe, dann wird dieses Jahr an einer Seite, auf der einen Seite vielleicht schön, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen traurig, weil als Journalist, als Mensch, der natürlich über drei Jahrzehnte in den Medien gearbeitet hat, hat man natürlich auch Lust, Dinge zu machen, nach außen zu gehen. Und die Voraussetzung dafür für mich war, okay, jetzt setze ich mich hin und ich mache das, was ich schon immer irgendwie mal machen wollte, nämlich mal im Detail Hörfunk und Fernsehen wirklich aufbauen. Und das habe ich dann in den Wochen gemacht, immer wieder zwischendurch mit Vorträgen oder auch Videos, die ich mal gemacht habe. Also vor einigen Wochen gab es die steile These, der Lockdown sei völlig umsonst. Und das fand ich furchtbar, weil das Argument da war, ja, der Lockdown war da und die Zahlen im Grunde genommen gehen nicht weiter hoch. Und da habe ich dann nachts wirklich ein Video gemacht, das war wirklich noch nicht so dolle. Mhm. Aber der Inhalt war okay, aber die Technik war ziemlich lausig, also kann man sich angucken. Beim Ton war es so, dass nur auf einem Kanal was war, also wirklich so komplette Anfängerfehler.
Klingt genauso wie unsere ersten Podcasts, das war genau dasselbe.
Das ist auch wichtig und man muss durch diese Fehler durchgehen und ich finde, das ist ja alles auch ein Lernen. Und dann habe ich mich hingesetzt und wirklich versucht zu lernen. Und da gibt es natürlich viele Fehler und je komplexer es wird, umso mehr ist da. Und ich muss sagen, im Nachhinein habe ich natürlich auch sehr viel Respekt und Achtung vor all den Gewerken, mit denen ich eigentlich schon Jahre zusammengearbeitet habe. Also das ist ja auch so ein komischer Schritt zurück nach vorn. Ich habe mit Kameraleuten, also im Fernsehen, mit Kameraleuten, mit Cuttern, mit Toningenieuren gearbeitet.
Regie, Bildmischer.
Das war immer alles da und jetzt plötzlich musst du das alles selber machen. Und dann merkst du, oh, es ist eine Kunst, einen guten Ton hinzukriegen. Es ist eine noch größere, vielleicht andere Kunst, ein gutes Bild hinzukriegen. Und Schnitt ist auch. Und plötzlich tauchte ich ein in eine Welt, die mir einerseits aus der Vergangenheit bekannt war, aber andererseits eben dadurch, dass man es selber macht, nochmal ganz viele Türen und Tore öffnete. Und ich verstehe heute besser, wie das läuft. Also ich habe an vielen Stellen Fernsehen besser verstanden, obwohl ich es genau in dieser Zeit am wenigsten gemacht habe.
Der Ritterschlag kam von Deutschlands bekanntestem YouTuber Rezo, war hier bei dir und hat sich dein Studium mal angeguckt und soll ausgesprochen anerkennend sich geäußert
also
haben.
Also es ist so, dass ich Rezo kannte ich von letztem Jahr, als er sein Zerstörungsvideo gepostet hatte. Ich weiß das per Zufall, weil das war am 18. Mai, ich habe an dem Tag Geburtstag und zwei, drei Tage später war er hier bei mir auf der Terrasse und wir haben uns unterhalten und ich habe sehr viel gelernt von ihm, von wie das Ganze funktioniert. Und als ich jetzt anfing und zum Beispiel sagte, okay, ich muss bei YouTube, da gibt es ja auch so Dinge, über die man sich keine Gedanken macht normalerweise als Journalist, weil dafür gibt es ja Abteilungen in solchen Sendern wie Musik und Rechte. Ja? Da merkst du plötzlich ja, jedes Musikstück, was du irgendwo einsetzt in einem Video, das muss rechtemäßig geklärt werden. Mhm. Und wehe, wenn du, nicht die GEMA-Gebühren zahlst oder bei YouTube ist es so, das wird dann einfach depubliziert oder dein Kanal wird zugemacht. Mhm. Und da hat mir zum Beispiel Rezo wirklich sehr geholfen, weil ich ihm gesagt habe, hör mal, hast du eine Plattform, wo ich sowas nutzen kann, wo ich das einmal bezahle, aber wo ich nicht jetzt eine riesen Bürokratie habe. Oder Mighty, meine Nachfolgerin in Anführungszeichen bei Quarks, die natürlich eine großartige YouTuberin ist, mit der habe ich gesprochen und gesagt, okay, was machst du da, was machst du hier? Also ich lerne ganz viel von diesen jungen Leuten, zudem ist auch noch YouTube da, nämlich in YouTube findet man natürlich ein Füllhorn von Details. Und das führt dazu, dass man irgendwann dann anfängt, Dinge aufzubauen. Und dann ist natürlich auch mein Ehrgeiz, es so zu machen, wie ich es möchte, also nicht irgendwas nur abzukopieren. Und das, was jetzt hier steht, ist nicht irgendwie so etwas, was man von der Stange kaufen kann, aber macht mir riesen Spaß. Inzwischen kommen einige, also Achim Berg, das ist der Präsident vom Bitkom und Achim kenne ich gut und der kam auch vorbei und musste sich das alles angucken und hat so ungefähr eine Liste mitgenommen, okay, was muss ich jetzt machen? Also nicht nur Einkauf, sondern wie macht man das? Genau, und das ist schön.
Weg vom Technischen, wie waren die Corona-Monate für dich? Ja, du bist weniger unterwegs gewesen, weniger Vorträge, weniger Öffentlichkeit. Du hast 4 Kinder, die sind, wie es bei so vielen Familien war, in der harten Phase dann unter das warme Dach, unter die warme Decke der Familie geschlüpft. Was ist deine persönliche Corona-Bilanz bis jetzt?
Also zuerst einmal war es so, dass es diese erste Phase gab, wo ich erzählte davon, die Aufträge nicht da waren, also man hat Zeit. Das ist die erste komische Qualität, dass Rituale, die zum Teil Jahre da waren, also ich bin immer oft morgens aufgestanden und die Frage war, ja, wo, in welche Stadt muss ich jetzt, wo muss ich welchen Vortrag oder welche Sendung machen? Und plötzlich stehst du auf und du sagst, nee, da ist nichts. Dann die Kinder, die natürlich nicht mehr Kinder sind, die sind alle, die Jüngste ist 21, die studieren oder ein Teil arbeitet schon und die kamen dann zurück. Und das war eine großartige Phase, weil man muss sich vorstellen, ein Haus, bei dem meine Frau und ich jetzt ja die letzten Jahre alleine in Anführungszeichen waren und plötzlich kommen die Kinder, die Freunde der Kinder, die Enkel oder der Enkel und plötzlich ist die Bude voll. Also man kommt zur Haustür rein und dann hat man dieses Meer an Schuhen und so weiter. Also wo man einfach weiß, okay, back to old days. Aber das Spannende dabei ist, in dem Alter Kinder über einen längeren Zeitraum nochmal zu erleben. Normalerweise ist es ja so bei vielen, da gibt es dann die Feste, so wie Weihnachten, ja, da trifft sich die Familie, aber ansonsten hat man ja wenig Gelegenheit, so wirklich Zeit mit seinen Kindern, die wie gesagt schon größer sind, zu verbringen. Und das war bei uns anders und das hat unsere Beziehung noch einmal verändert und das fand ich großartig. Also wir haben uns noch einmal anders und besser kennengelernt, denn normalerweise kommen Kinder nach Hause, auch wenn sie schon groß sind und werden wieder Kind. Das ist ganz komisch, da tauchen sie wieder zurück in diese alten Rollen, in diese alten Muster, das färbt auch auf die Eltern ab. Also man hat dann plötzlich, das kennt der eine oder andere, so die 25-jährige Tochter, die dann plötzlich von der Mutter zu hören bekommt, ja, kannst du noch bitte abräumen und ja.
Alles wie früher.
Alles wie früher. Und hier war der Zeitraum des Zusammenseins lange genug, damit dieses alles wie früher sich auflösen konnte. Und das ist toll. Also
das ist historisch. Also es ist ein Geschenk, ne? Das ist, kriegt man nur einmal im Leben vielleicht.
Ja, es ist auf jeden Fall etwas, was Corona uns geschenkt hat, nämlich diese besondere Zeit, diese besondere, dadurch auch intensive Neubetrachtung einer Beziehung. Und das finde ich toll. Ich meine, überhaupt, Beziehungen und Corona, glaube ich, sind etwas, was unterschätzt wird. Also es gibt wahrscheinlich auch unter erwachsenen Menschen Beziehungen, die davon leben, wie Goethe mal sagte, von Zeit zu Zeit sehe ich den Alten gern und so ähnlich. Ja, also Mann und Frau leben zwar zusammen, aber der eine ist weg, der andere ist weg. Und plötzlich hängen die sich auf der Pelle. Das kann gut ausgehen, das kann schlecht ausgehen, aber auf jeden Fall ist es ein neuer Blick. Und das passierte bei uns und dafür bin ich sehr dankbar.
Wir haben in unserem Podcast häufig darüber diskutiert, ist das jetzt eigentlich der große Einschnitt, der die, lass es uns mal groß formulieren, die Menschheit zur Umkehr bewegt? Werden wir uns in Zukunft bewusster, ökologischer, CO2-neutraler, wie auch immer, verhalten im Angesicht der Pandemie? Hast du den Eindruck, dass es große Bewusstseinsveränderungen in der Menschheit oder zumindest in deinem Umfeld gibt, in der Politik, in der Wissenschaft?
Also die These ist da, ich habe die ganz früh mal formuliert, indem ich gesagt habe, Corona ist so etwas wie ein Sabbatical. Das kennt der eine oder andere, der sich einfach mal eine Auszeit nimmt, um dann über das eine oder andere nachzudenken. Gilt natürlich nur, muss man fairerweise sagen, für eine Minderheit von Menschen. Corona haben viele zuerst einmal sehr unterschiedlich erlebt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht sagen, nach Corona wird ein großer Schalter umgelegt und alle haben plötzlich die neue Erkenntnis und werden nachhaltig und netter und vielleicht nicht so konsumorientiert leben, wie wir es oft jetzt tun. Mein Eindruck ist aber, dass es eher diese Revolution in den kleinen Schritten gibt. Also je nachdem wer, für junge Leute wird diese Corona-Krise eine ganz andere Dimension haben. Ein junger Mensch, der sich verlieben möchte, wird plötzlich konfrontiert mit einem Frühjahr und Kontaktsperren und Distanzregeln. Mhm. Wie will man mit Hilfe von Distanzregeln eine neue Freundin oder einen neuen Freund erobern? Das ist schon in sich etwas sehr Komisches. Das heißt, dieses Treffen, dieses Umarmen, was im Grunde genommen die Eingangstür in ein neues, schönes, ja, vielleicht gemeinsames Leben ist, ist plötzlich etwas, was verboten war. Mhm. Das ist das erste Mal, dass wir
was keine Religion
Nettigkeit,
hier geschafft hat.
Wärme, ja, ja, aber so das, was uns als Menschen auszeichnet, war plötzlich genau das Gegenteil, nämlich gefährlich, infektiös, tabu, rühr mich nicht an, bleib auf Abstand. Und das ist psychologisch, finde ich, sehr verstörend. Also ich habe das auch gemerkt am Anfang, wie mir das wirklich wehgetan hat. Da siehst du Freunde und normalerweise will man sich irgendwie wirklich begrüßen und jetzt steht man auf Distanz und denkt, hör mal, was ist jetzt los? Das ist psychologisch schwer. Aber wenn wir das mal unterteilen, wir haben junge Leute, für die das vielleicht etwas anderes bedeutet, nämlich die werden sich an dieses Frühjahr 2020 oder dieses Jahr 2020 erinnern als das Jahr, ja, wo man anders, wo man ins Geheim sich treffen musste. Es gibt ja auch Beispiele, in London gab es den Drosten, ja, der Briten, der eine Freundin hatte und gefeuert wurde, weil man plötzlich sagt, boah, der in Kontaktzeiten trifft, ja, seine Freundin, das ist ganz verboten. Also völlig, die Welt steht auf dem Kopf. Dann gibt es aber Ältere und ich glaube da zum Beispiel Arbeitnehmer, die entritualisiert werden. Es ist ja so, wir haben ja Urlaub, aber Urlaub ist immer eingebunden in ein Gesamtsystem. Aber jetzt war es so, dass Menschen plötzlich ja Homeoffice machten. Das ist, ich drück's mal jetzt böse aus, Abteilungsleiter, die normalerweise ihre Machtspiele ausführen und ihre Sitzungen haben, wo sie am Tischende sitzen und jetzt waren sie plötzlich König ohne Land.
Also, und saßen im eigenen Wohnzimmer und konnten niemand rumkommandieren.
Auch diese Wohnzimmer, also der Einblick in die mitunter doch sehr seltsame Innenausrichtung von Menschen. Also ich weiß, bei dem einen oder anderen Politiker war das schon seltsam, also weil man dann sagte, einer, der sich so eingerichtet hat, für welche Politik steht er? Mhm. Also das ist ja auch so ein Tabubruch in gewisser Weise, dass wir eine Introspektion in das Privateste bekommen, in die Wohnzimmer, in die Küchen. Wir sehen natürlich eben nicht nur die Person, die mit uns redet, sondern wir gucken auf, welches Bild hängt da, wie richtet der sich ein. Also auch da die Veränderung. Ich glaube, für viele ist es, wenn sie zum Beispiel älter sind, eine Art Vorgeschmack auf Rente. Ja? Also plötzlich muss man zu Hause bleiben. Für mich als Freiberufler kein Problem, das habe ich schon lange gemacht. Aber da waren Menschen, die plötzlich merkten, so in etwa wird das ablaufen, wenn ich in Rente bin. Und überhaupt dieses Bewusstsein für Vergänglichkeit, weil über alledem steht natürlich diese, zum Glück hier in Deutschland immer noch halbwegs abstrakte Bedrohung eines tödlichen Virus, aber wir wissen alle, wenn wir ein bisschen über die Grenzen blicken, wie gefährlich dieses Virus ist. Und dieses Memento Mori, also über allem steht etwas wie, wir sind noch nicht durch, da kann noch was kommen. Wir sehen diese riesen Veränderungen in der Ökonomie. Für mich zum Beispiel ein Bild, was ich nie vergessen werde. Ich war, als die Pandemie losging, in einer Talkshow und flog zurück und kam in Frankfurt an. Und auf der gesamten Nordstartbahn parkten diese Flugzeuge. Mhm. Und wenn man genau hinschaute, sah man, diese Flugzeuge waren in Kunststoff geschweißt. Also die Turbinen waren wirklich zugeschweißt. Und das machte einem klar, das ist nicht jetzt, wie soll ich sagen, mal ein paar Wochen innehalten und dann geht das Business as usual weiter. Die waren mumifiziert für eine noch sehr ungewisse Zeit der Zukunft. Und das zeigt einem diese Dimension. Oder ich war in Berlin und das war das erste Mal, ich war in einer Sendung und ich war hungrig. Und ich meine, das ist so total trivial. Ich kam dahin und kein Restaurant ist offen. Mhm. Wo gehe ich hin? Ich kam in ein Hotel, es waren ganz wenige Hotels überhaupt offen. Mhm. Hier war ein Hotel und ich glaube, es waren drei Gäste da.
Geisterstadt.
Das ist ein bisschen Shining-Gefühl. Mhm. Du kennst den Film von Jack Nicholson, Stanley Kubrick macht die Regie, wo diese Familie in diesem Hotel ist, ganz alleine den Winter verbringt. Und so ähnlich kam ich mir hier auch vor. Es war so, dass ich im Hotel das Wasser länger laufen ließ.
Um nicht so allein zu sein.
Nein, weil ich wusste, dass dieses Wasser tagelang gestanden hatte.
Klar.
Und ich mir nicht sicher war,
erstmal die Legionellen aus der Leitung.
Zum Beispiel. Mhm. Und ich war hungrig. Ich weiß, dass ich dann in einer Talkshow war bei Maybrit Illner und ich rief Maybi vorher an und ich sagte Maybi, ihr müsst mir irgendwas machen, weil ich war letztes Mal da und ich bin hungrig ins Bett gegangen, mitten in Berlin. Also das sind auch so Erfahrungen, die seltsam sind, gerade in der ersten Phase, wo wirklich die Stadt so leer war. Für mich war das ein Gefühl, was ich kannte aus völlig anderen Erfahrungen. Ich war im Laufe meines Berufslebens in Tschernobyl oder in Fukushima, wo ich diese verlassenen Städte gesehen habe. Also gerade in Fukushima oder außerhalb der Reaktoranlage in diesen Dörfern war das sehr beeindruckend, weil alles noch ganz völlig intakt war, aber es war kein Mensch da. Und so ähnlich war das hier auch. Das war so ein Gefühl, was offenbar auch mit Pandemien einhergeht. Also diese verlassenen Dörfer, wenn man Zeit hat und Bücher liest wie Narzis und Goldmund von Hermann Hesse, da beschreibt er unter anderem, wie Narzis irgendwann durch diese Dörfer kommt, wo die Pest gewütet hatte und die so leer waren. Und das erinnerte mich genau daran, dieses komische, da stimmt etwas überhaupt nicht.
Viele, gerade auch Politiker, erzeugen ja den Eindruck, dass wir jetzt noch so ein bisschen Sondersituation haben, aber bald wird alles so sein wie früher. Dann fahren wir das wieder an und wir haben ja auch viele Überbrückungsmilliarden gezahlt, damit retten wir auch alles, was geht. Ist das ein Gedankenspiel, das du teilst? Sind wir auf dem Weg zurück zu früher?
Nein, ich glaube ganz fest, dass wir durch diese Corona-Pandemie auch Neues gelernt haben. Denn Corona war ein Katalysator, ein Beschleuniger einer ohnehin laufenden Reaktion. Jeder kann das nachvollziehen. Die Digitalisierung hat einen Riesensprung gemacht.
Siehe hier.
Homeoffice, ja. Vorher in vielen Firmen ein Fremdwort und plötzlich war es da. Aber es geht viel weiter. Wir merken, dass im Grunde genommen diese Krise eine Entwicklung, die dem einen oder anderen durchaus Sorge macht, schlichtweg beschleunigt. Also wenn ich mir überlege, dass Amazon als großer Gewinner herausgeht, was wird danach mit dem Einzelhandel passieren? Ich weiß jetzt schon von einigen Architekten und Bauunternehmungen, dass große Bürogebäude gestoppt werden und man überlegt, okay, wir machen sie halb so groß, weil nach Corona wird das nicht mehr so sein wie früher. Und dann haben wir natürlich dieses Offenbaren von Schwächen, also ob das Institutionen oder ob das Länder sind. Ja, in den USA hat man gesehen, dass plötzlich ein ganzer Staat anfängt zu destabilisieren, sei es die Zahl der Arbeitslosen, die nach oben geht, oder dann diese brennenden Straßen, wo sich, glaube ich, mehr entlädt als nur der Rassismus. Also man merkt diese Instabilität oder eben auch bei uns Unternehmen, die vorher auf der Kippe waren und den letzten Stoß durch Corona bekommen haben. Und dann gibt es so Institutionen, dazu zähle ich zum Beispiel die Politik, die in gewisser Weise auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten Federn gelassen hat. Also die Zahl der Menschen, die sich politisch wirklich aktiv engagieren, geht konstant zurück. Also und jetzt denken die plötzlich, Corona ist the turning point, also jetzt werden wir wieder besser dastehen. Das sind ja Sternstunden für Politiker, die gerade in Krisen plötzlich sich profilieren können. Oder ja, Sender, ja, Fernsehsender, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, ja, sagt, jetzt sind wir wichtig.
Unverzichtbar.
Unverzichtbar. Und wenn man eben genau hinschaut, merkt man, nein, denn wir befinden uns in größerer Perspektive in diesem Wandel, in diesem Transformationsprozess. Und ich glaube, da gibt es einige, die hoffen, dass es danach wieder so schön ist wie vorher. Und meine Einschätzung ist, wir werden an dem einen oder anderen Punkt tatsächlich Veränderungen haben. Wirkliche Veränderungen. Eben auf Firmen, auf gesellschaftlichen Aspekten, auf Länderaspekten.
Tourismus.
Selbst Machtverhältnisse. Ich glaube, dass wir nach dieser Krise möglicherweise auch geopolitisch neu die Karten gesetzt haben. Ich glaube, dass China, und man sieht das ja auch mit aller Kritik vielleicht am System, aber die Art und Weise, wie die die Krise handeln, ist schon beachtlich. Und manchmal denkt man, naja, sind autoritäre Systeme vielleicht die bessere Antwort auf das Virus? Ich möchte kein autoritäres System, aber...
Aber die Frage stellt sich.
Die Frage stellt sich, und was wird danach passieren, wenn bestimmte Wirtschaftszweige tatsächlich ein bisschen ausgetrocknet sind? Ich habe viel Kontakt mit Virologen natürlich, und ich habe mir zum Beispiel die Frage gestellt, im Moment gibt es so einige Entwicklungen, wo in China ziemlich gute Therapeutika und Impfstoffe entwickelt werden. Stell dir einfach mal, es ist wirklich einfach mal ein hypothetisches Spiel, stell dir vor, China käme raus und würde sagen so, wir haben den Impfstoff, wir retten die Welt. Das würde schlagartig ein komplettes Verhältnis verändern.
Das globale Narrativ wäre ein neues.
Ja, so wie jetzt im Moment die USA die Bestände von Remdesivir einfach aufkaufen.
Genau.
Also wir haben das schon ein bisschen gesehen, zum Beispiel in Italien, wo, erinner dich, in der ersten Phase auch Deutschland sich sehr unfair verhalten hat. Also wir haben die Grenzen zugemacht und gesagt, Gottes Willen, du aus Italien wollen wir nicht. Und die Chinesen haben es verstanden zu helfen und das natürlich auch
haben Ärzte zu tun. Geschickt, ja.
Und jetzt ist plötzlich das Feedback, ja, da ändern sich Sachen. Und da frage ich mich einfach, in welche Welt werden wir da reingehen?
Du bist Physiker von Hause aus, aber natürlich als, wie sagt man, klassischer Privatgelehrter in alle Richtungen offen und interessiert. Du hast jetzt gerade in den letzten Tagen ein klein wenig rumgeforscht oder forschen lassen. Ranga lässt forschen. Und ihr habt eine hochinteressante kleine Studie. Ich sage jetzt mal ihr, es geht im Wesentlichen um Professor Melanie Brinkmann aus Hannover.
Also die oder ihr Team hat eine Studie. Ich habe schon nur
du hast zugeguckt.
Du hast also, es beobachtet.
Ja. Und diese Studie mit aller Vorsicht, ne, das haben wir gelernt, nur weil eine Studie rauskommt, muss das noch lange alles nicht stimmen, aber mit aller Vorsicht gibt Hinweise darauf, dass wir einen Superspreader bislang vielleicht etwas unterschätzt haben. Wenn du diese Studie einmal, wie du das so wunderbar kannst, für Menschen, die keine Virologen sind, zusammenfasst.
Sie ist noch, also man muss dazu sagen, sie wird jetzt in den nächsten Tagen, also es wird eingereicht und dann wird sie auf einen Server gesetzt, sodass jeder darauf zugreifen kann. Das heißt, ich rede jetzt von etwas, was noch nicht publik ist. Mhm. Da sollte man immer eine gewisse Vorsicht haben. Und das Zweite ist, ich rede von etwas, und das ist gerade in der Wissenschaft, das haben wir im Kontext von Corona gesehen, sehr wichtig, bei dem es im Moment einen ersten Hinweis gibt, der noch nicht von vielen anderen validiert wurde. Also das ist auch wichtig, denn sonst kommen sofort irgendwelche anderen und sagen, boah, das ist ja noch keine Studie, das ist gerade eingereicht und so weiter. Aber um es kurz zu fassen, es geht darum, dass Melanie Brinkmann und ihre Kollegen bei Tönnies nachgeguckt haben. Und zwar, und das wusste ich dadurch, dass ich mit ihr über die letzten Wochen sehr viel Kontakt hatte, im Vorfeld dieses großen Fleischskandals, also dieses großen
Shutdowns
und der großen Infektionen, die da war, war sie vor Ort und zwar deutlich früher, wir reden jetzt vom Zeitraum so Ende Mai, Anfang Juni. Und hat sich das genau angeguckt, da gab es auch so kleinere Infektionen, die standen nicht groß in der Zeitung.
Und wir erinnern uns ganz kurz, im Nachbarkreis, glaube ich, gab es den Fall Westfleisch.
Genau,
in hat Dissen, nichts mit Tönnies zu tun.
Genau, und Westfleisch waren so die ersten, die hierzulande Schlagzeilen machten. Man muss dazu sagen, dass es auch in anderen Ländern in ähnlicher Weise Ausbrüche in solchen Schlachtereibetrieben gab, also im Food Processing, wie man so schön sagt. Jedenfalls, die haben das hier untersucht und das Spannende dabei war, im Falle Tönnies haben wir ja viel darüber diskutiert, wie kommt es zu diesen Infektionen? Liegt es eben daran, dass, wie viele vermuten, diese armen Mitarbeiter, die ohnehin ja als Subunternehmer engagiert werden, in engen Wohnungen zusammen sind?
Also in der Kantine eng aufeinander hocken, ja.
Oder, und das zeigt sich in dieser Studie, es doch sehr klare Hinweise zu geben scheint dafür, dass sie sich am Arbeitsplatz angesteckt haben. Und die nächste Frage ist natürlich, wenn dem so ist, was sind Eigenschaften dieses Arbeitsplatzes, die eine Infektion im Grunde genommen voranbringen können? Und da ist natürlich die Klimaanlage, die Kälte ein wichtiger Aspekt. Und das ist eben das, was Ende der Woche werde ich ein Video dazu reinstellen. Aber wo man tatsächlich am Ende sagt, hey Freunde, vielleicht müssen wir doch deutlicher auf Klimaanlagen gucken, als das, was wir bisher gemacht haben.
Zumal du, weil du natürlich alles, was es so an Studien, an Frischen gibt, die saugst du auf.
Nicht alles, dafür würde die Zeit nicht reichen, aber vieles, ja.
Und du hast, ich sag mal, Belege für diese Klimaanlagenthese auch in anderen Ländern, in anderen Kontexten gefunden. Also das, was beim Fleisch der Fall ist, da müssen, glaube ich, 10 Grad eingehalten werden. So als Arbeitstemperatur brauchst du natürlich eine Klimaanlage, die das macht. Und was ich total interessant finde, du siehst einen Zusammenhang zwischen Ländern, in denen es gerade sehr heiß ist und die eine, ich sag mal, Klimaanlagenkultur haben. Wir in Deutschland haben, ich würde sagen, keine ausgeprägte Klimaanlagenkultur, aber Florida zum Beispiel, USA, hat sowas.
Das sind so, und
du siehst Parallelen, mit also, bei aller Vorsicht.
Das sind, wie gesagt, alles Indizien, aber das Komische ist ja, dass wir alle so dachten im März, naja, wenn der Sommer kommt, dann wird's ruhiger, was ja auch schön ist. Und das Argument war, im Sommer gehen wir raus, also das Virus hat eben nicht diese Chance, uns in geschlossenen Räumen gegenseitig zu besuchen, sondern die Infektionsketten werden dadurch ein bisschen weicher, ein bisschen mehr unterbrochen. Und das ist aber eine Überlegung, die natürlich doch geprägt ist von einer sehr engen Sicht auf unsere Lebensverhältnisse. Und was jetzt im Moment auffällig ist, ist, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, dass man Länder hat wie in den USA und wenn man sich das genauer anschaut, speziell auch die südlichen Bundesstaaten, so wie Florida, wie Arizona, wie Texas, wo diese Zahlen jetzt im Moment aber richtig durch die Decke gehen. Und jetzt kann man natürlich argumentieren und sagen, naja, also die Amerikaner haben vieles unterschätzt, haben vieles falsch gemacht und jetzt zahlen sie den Preis, so ähnlich wie die Schweden, ja, wo man oft sagte, boah, guckt euch Schweden an, die sind doch ganz toll und jetzt bitteschön schaut noch einmal auf die Zahlen und dann seht ihr, das ist das Bedauerliche in der Wissenschaft manchmal, sie ist sehr gnadenlos in einigen Punkten, also die macht keine Ausnahmen, also da gehen die Infektionszahlen eben auch hoch. Aber in den USA frage ich mich eben, hat es möglicherweise auch mit dem Wetter, mit dem Klima zu tun, mit der Tatsache, dass jeder USA-Tourist kennt, dass man im Juli, dem heißesten Monat, in Florida nicht lange draußen sein möchte, weil es einfach unerträglich heiß ist. Und was machen die Menschen? Sie gehen rein, sie sind in Häusern und in allen Häusern, in allen Shopping-Malls oder Hotels läuft die Air Conditioning, die Klimaanlage. Und ich frage mich, ob diese Klimaanlagen dadurch, dass sie oft Luft umwälzen, dass sie genau dadurch auch Aerosole verbreiten, möglicherweise eine wichtigere Rolle spielen, als wir bis dato angenommen haben. Und wie gesagt, eine These muss man ja heute immer sagen, sonst steht morgen in der Zeitung Klimaanlagen verbreiten. Also das muss sehr eindeutig sein, aber ich finde es wichtig, dass wir darüber nachdenken, denn gerade was das Infektionsgeschehen betrifft, ist es so, wir lernen täglich, was macht das Virus, was macht es nicht. Im Moment gibt es, mit einigen Wissenschaftlern habe ich sehr emotional diskutiert, weil die Frage der Immunität da ist. Also wird dieses Scheißvirus, ich darf das jetzt mal so sagen, wird es uns möglicherweise noch den Streich spielen, dass die Immunisierung, wenn man einmal Covid-19 hatte, möglicherweise gar nicht so lange anhält, wie wir gehofft haben.
Auch das da gibt es erste Hinweise.
Ja, ja, ja. Also es ist ja ein belastender Lernprozess, bei dem man nichtsdestotrotz mit einer gewissen Ausdauer dranbleiben muss. Man darf nicht panisch werden. Es geht nicht darum, dass wir hier ständig rumlaufen und sagen Panik, 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 sondern dass wir ja besonnen sind an der einen oder anderen Stelle und dass wir vielleicht zusammen begreifen, dass das Ganze auch diese emotionale Dimension hat. Und wenn man das begreift und das teilt, wird es erträglicher. Also ich kann und möchte nicht damit leben, dass ich meine Freunde nicht mehr umarmen kann, dass ich ja im Grunde genommen auch entsozialisiert werde, weil ich nicht mehr gemeinsam mit anderen ja im Kollektiv irgendwo lachen kann. Es sind aber witzige Situationen, wenn man in ein Restaurant geht und der Kellner ja mit Maske dasteht und wir reden, aber ich rede mit den Menschen darüber, über diese bescheuerte Situation.
So, das war eine Sonderausgabe unseres Podcastes. Wir alle, die die Suse vermissen, bitten wir natürlich herzlich um Entschuldigung.
Ich bin hier kein Ersatz.
Was für alle Beteiligten, glaube ich, eine gute Lösung ist. Schaut auf YouTube nach. Es gibt eben nicht nur Rezo als YouTuber, sondern auch Ranga. Hast du schon YouTube-Namen? Hast du dich schon irgendwie...
Ranga Yogeshwar, nein. Das Video wird
du hast auch
Ende
keine
der
blauen,
Woche
keine kommen. Blauen Strähnen im Haar?
Nein, die werden eher grau. Also bei mir, so mit der Zeit, werden sie grau.
Und es sind ein paar sehr lustige kleine Anspielungen auf YouTube Culture in dem Video zu finden. Wenn es dafür einen Oscar gibt, kriegst du ungefähr 10, ne? Weil du kriegst für Kamera, für Regie, für Moderation, für Ton, ja, für Licht. Hast du alles selber gemacht, was mich wirklich, was mir größten Respekt abnötigt, weil du hast es am Anfang gesagt, das sind ja alles eigene Berufe, eigene Lehrberufe. Es ist wirklich toll zu sehen, wie du dieses Klimaanlagenthema in deinem Tempo, in deiner Art mit Melanie Brinkmann aus Hannover zugeschaltet und ihren Kollegen. Du hast Grafiken eingespielt und noch ein paar andere lustige Spielereien da reingebaut. Wirklich Respekt, Alter, wie man unter YouTubern sagt. Das war wir, der Mutmacher-Podcast der Berliner Morgenpost in einer Spezialausgabe mit dem wunderbaren Ranga Yogeshwar. Ganz herzlichen Dank, lieber Ranga, auch dafür, dass ich hier einfach mal dein Studio zum Aufzeichnen nehmen durfte.
Na klar.
Bis dann. Tschüss.
Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
Ein Podcast von Funke.
Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast. So you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.